Pro und Konter, neue Woche. Neues Nazi-Pause Glück. Fast vorbei. Neues Glück. Da sind wir wieder. Dino Kessler, Emanuel Gysi mit einem bunten Strauß an packenden Themen. Die Italiener müssen wir schon noch einmal kurz besprechen, wo irgendwie in Katar nicht werden dabei sein. Wir können es noch nicht so ganz fassen. Die Formel 1, wo Terroranschlag einfach mal ignoriert und nachher ein spannendes Rennen bietet. Was haben wir noch?
Dort noch der Lewis Hamilton auf dem 10. Platz, der dann fragt am Boxfunk, ob es für den Platz auch noch einen Punkt gibt oder was. Sehr schön britischer Humor. Wir haben den Roman Josi, der in der NHL auf Rekordjagd ist. Wir schauen schon eine Kristallkugel, wie es in der Schweizer Playoff geht. Und wir haben einen noch bunteren Strauss dann im Endspurt, ach, wo, das können wir schon verraten,
fast
nicht wirklich ein Endspurt ist, ach, sondern eher ein Endmarathon.
Aber auch der muss zuerst gelaufen sein.
Und auch der endet irgendwann.
Gott sei Dank.
Bis grad.
Pro und Konter. Sportstreigespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi. Guten Tag. Es ist Dienstag, 29. März. 2022. Was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Nachmittag?
Jetzt tun wir uns wundern, wie es am Abend rauskommt. Was in den Playoffs läuft. Was im letzten Grund läuft.
Was sonst noch so läuft.
Was sonst noch läuft.
Es ist
was noch gelaufen ist. Was wir noch lustig finden. Also für die Trainer ist es weniger lustig gewesen.
Wir müssen wahrscheinlich mit den Italienern anfangen. Die waren am letzten, wann war es? Gewesen? Am Donnerstag im Einsatz. Gewesen. Oder am Freitag, ich bin schon nicht mehr sicher. Letzte Woche musste man WM-Qualifikations-Playoffs spielen. Aus dem, ja, wir sind da nicht ganz unbeteiligt, also du und ich schon, aber die Schweizer Fußballnationalmannschaft nicht. Hat ja schliesslich dank auch gütiger Mithilfe von den Nordiren dafür gesorgt, dass Italien noch auf Platz 2 dieser WM-Quali-Gruppe gelandet ist.
Gut, und die Italiener selber auch, insbesondere der Jorginho, der zwei Penalty verschossen hat.
Gut, das war der Jan Sommer, würde ich jetzt einfach mal behaupten, wo die Penalty. Der eine hat er gehabt und beim zweiten ist nachher im Jorginho seinem Kopf wahrscheinlich so viel passiert gleichzeitig, weil er gewusst hat, dass der Jan Sommer offensichtlich weiss, was er tut, dass er nachher sich ergeben hat und einfach direkt darüber geschossen.
Ja.
Also.
Das ist einmal.
Das ist die Ausgangslage. Nein, die Ausgangslage ist die, dass man gegen Nordmazedonien Playoffs spielen musste. Das hat man gemacht und hat dann tatsächlich in der Nachspielzeit das einzige Goal vom Match kassiert. Ich habe jeden Match auf Rai Uno geschaut, weil ich finde, nur so gibt es die volle Dröhnung. Und eigentlich als jemand, der den Italienern durchaus wohlgesonnen ist, habe ich das auch ein bisschen enttäuschend gefunden, aber es ist schon ein Bild oder ein Ton für die Götter gewesen, der italienische Kommentator, der kommentiert und dann wirklich wie so eine irgendwie alle Lebensgeister verleugnen in dem Moment, wo der Ball dort aus dem Nichts, also es hat ja nichts darauf hergedeutet in diesem Match, dass die Nordmazedonier je werden ein Goal machen. Es ist ja nicht so, dass es jetzt extrem verdient gewesen wäre. Ist wirklich in sich zusammengefallen. Also irgendwie von 180 gute italienische Kommentatorenschule auf irgendwie 17. Ja, und dann noch 2 Minuten Hoffnung. Und dort haben sich die Italiener auch nicht so gut angestellt, dass es wirklich noch einmal richtig eng geworden wäre. Ja, ist bitter.
Sie haben sich eben vorher schon nicht so gut angestellt. Ich habe das Spiel auf TV24 geschaut, bei den Kollegen von
TV24. CH Media ist, glaube ich, das Medienhaus.
CH Media, genau. Weil ich gedacht habe,
das sind die Erzrivalen.
Ja, gut, aber wir sind ja eigentlich alles Kollegen.
Ist es so.
Wie der Gerhard Schröder gesagt hat, wir sind ja ganz gute Freunde, ne? Dort habe ich geschaut und dort sind der George Contini und David Galla gewesen und die haben wirklich auch immer die italienischen Namen sehr korrekt ausgesprochen. Aber sonst haben sie auch nicht recht gewusst, was das soll. Weil man immer versucht hat, durch die Mitte sich durchzuwürgen, wo offensichtlich, das habe ich auch gesehen, als Nicht-Fußball-Taktik-Experte, dass dort schon alle stehen. Dann habe ich mich gefragt, wieso spielen die nicht aussen durch? Und offenbar hat das etwas mit dem Selbstvertrauen zu tun gehabt. Dass man nicht selbstsicher genug ist, oder war, zum eine taktische Variante wählen, die halt mehr Bewegung erfordert. Man denkt, allein die technische Überlegenheit bringt dann schon genug Chancen. Sie haben ja Chancen gehabt, sie haben es einfach nicht reingebracht.
Ja, aber auch nicht wegen, so wenn, gute.
Nein, nicht, also klar rausgespielt, ja, die eine, der nordmazedonische Goal einen Fehler gemacht hat, wo eigentlich rein soll und dann mal noch einen Abpraller gegeben.
Und der Alioski so, hat eigentlich die beste Parade gezeigt, wo man, ja, ich glaube, gegen...
Das ist das Glück, wo er auf der Linie
Berardi, wo er noch reingrätscht, genau, wo ihm der Berardi nachher noch bewundernd den Kopf tätschelt. Wo du denkst, ja, wenn du im Nachhinein, wenn er gewusst hat, wie es dort ausgeht, dann hätte er sich wahrscheinlich anders geärgert. Ja, dann wäre die Reaktion eine andere gewesen.
Ja. Aber es ist ja nie so richtig Schwung in die Partie gekommen, weil die einen haben nicht mitgemacht, also... Für sie ist das Mitmachen daraus bestanden, dass man einfach quasi den Bus parkt vor dem 16er und vor der 5-Meter-Linie ungefähr. Und da musst du doch mehr einfallen. Also, da musst du das Spiel anders gestalten. Dann lockst du sie, halt, lockst sie ein bisschen raus. Die beste Möglichkeit haben sie gehabt, wo Nordmazedonier irgendwann noch mal einen Konter gefahren haben. Und dann haben sie mehr Platz gehabt. Also lock doch die hinten raus. Irgendwie gibst du halt den Ball ein bisschen, lass sie machen. Aber... ja, das war schon fantasielos gewesen, muss ich sagen. Sehr enttäuschend, das Arena. Aber das kann ja auch gut gehen. Ich habe mir dann nur überlegt, aber was ist denn im nächsten Spiel? Das musst du ja auch gewinnen. Also, wenn die Mannschaft immer so derart, ja, fast schon desolaten Zustand ist und es nicht fertig bringt, ein anständiges Spiel aufzuziehen, sage ich jetzt mal, sondern es einfach mit der Brechstange probiert die ganze Zeit, dann klappt es dann vielleicht gegen Portugal auch nicht. Wobei, dort hast du ja fast wieder einen Resonanzkörper, der mitspielt und dann geht es wahrscheinlich einfacher. Aber schlussendlich musst du irgendeinen Weg finden und das ist einfach hilflos gewesen, was die gemacht haben. Und wie es so heisst, ja, wenn sie vorne nicht machst, kriegst du sie hinten irgendwann. Dass das natürlich so rauskommt mit so einem Schuss, ja, schon bitter gewesen. Man, der ist perfekt unten links rein, dann kann der Goalie nicht etwas machen.
Kannst du nicht einmal dem Goalie einen Vorwurf machen, obwohl er aus grosser Distanz
von weit weg
kommt. Sozusagen, genau, für die mit dem schweren Zungenschlag von weit weg geschlagen der Ball. Und irgendwo muss man sagen, ja, alles richtig gemacht, aber es ist nicht einmal eine richtige Chance gewesen, oder? Das ist aus italienischer Perspektive so ein bisschen das Erschütternde. Man kann sich jetzt gar nicht in der Defensive mindestens so viel vorwerfen.
Ja,
im eigenen Match, so ein bisschen die Dringlichkeit, die gefehlt hat, oder? In der Offensive. Also man hat gemütlich den Ball gehabt und dann jetzt nicht wahnsinnig viel Stress und dann mal versucht, vorne reinzuspielen und dann aber wieder irgendwie ist man gescheitert und dann hat man wieder angefangen, statt dass man, ja, also...
Ja, und der Berardi hat irgendwie verzweifelt versucht, Ordnung in das Geschehen reinzubringen, die Bemühungen, ist aber selber auch nicht weit gekommen, weil er gesehen hat, auf dem Flügel draussen bietet sich gar nicht mehr richtig an, die ziehen sofort in die Mitte.
Gut, und das war Teil vom Konzept gewesen, wahrscheinlich.
Gut, aber dann musst du das Konzept irgendwann ändern. Also man sieht, es nicht geht immer mit dem gleichen Stilmittel versuchen. Schon komisch. Ich habe ja aber auch umgeschaltet, muss ich sagen. Es gibt ja die Funktion, dass du direkt kannst umschalten zwischen zwei Sendern. Die Fernsteuerung habe ich gemerkt. Und dort habe ich auf dem Österreicher aber noch geschaut, wie sich unsere Nachbarn versuchen an Wales. Und das ist vorher schon recht vergnüglich gewesen, weil die sich zuerst mal den Bale vorgeknöpft haben auch und gesagt haben, ja, der verdient irgendwie 700'000 Euro pro Woche, macht nichts und spielt Golf und der ist gar nicht in Form. Und wahrscheinlich habe ich den höchstens 45 Minuten durch. Und dann ist es natürlich nachher schön gewesen, zum sehen, weil er zuerst mal den Freistoß versorgt hat.
Ist ein bisschen gemein.
Und dann noch einen gemacht hat. Und das ist schon, also die Österreicher bringen schon immer fertig, so dramatische Entscheidungen zu zelebrieren. Also es ist immer wieder Österreich, das stimmt schon. Es ist einfach nicht
ein bisschen tragisch.
Auf die Seite, wie sie meinen.
Oder? Auf eine tragische Art und Weise. Aber ich hätte es nicht auch mögen gönnen, wenn sie jetzt noch einen Schritt weiter gemacht hätten.
Sie haben ja eigentlich auch, sag jetzt mal, eine gute Mannschaft. Also von der Besetzung her, das meiste, was der Dumme spielt in der Bundesliga und ja, hat auch eigentlich wichtige Rollen. Es ist jetzt nicht so, dass das Spieler sind, die niemand Verantwortung übernehmen. Darum hat man schon gedacht, dass da die Schlussoffensive, die dann auch nicht ganz überzeugend war, also hast du auch gesehen, Brechstange, klar, dann versuchst du es einfach. Mit Mühe und Not noch einen abgelenkten Treffer, wenigstens haben die einen geschossen, ja. Aber es hat dann gleich nicht gelangt, oder? Und es ist halt schon irgendwo, frage ich mich auch den Trainer, Franco Foda, es ist eine riesige Diskussion entstanden nachher, ähnlich wie im Deutschen Fußballverband, wer denn soll sagen haben, wenn es darum geht, einen Nachfolger zu finden. Mhm. Und das vorher haben wir schon quasi die billigste Lösung genommen. Dabei haben die Amateure reingeschwätzt und die eigentlichen Experten haben einen anderen wollen. Sie zerfleischen sich dann eben auch so schön nachher. Ja. Ist lustig zum Verfolgen. Also Schadenfreude hält sich bei mir in Grenzen. Ich finde es einfach, auch das ist die österreichische Art auch. Das ist richtig schön, die lassen dort
es muss alles einfach immer ein bisschen chaotisch sein. Ja. Der Marcel Koller hat, glaube ich, wieder Zeit.
Ja, aber der
für den Job.
Da haben sie schon durch den Fleischwolf getreten.
Ja, aber mit ihm hat man ja einen Erfolg gehabt. Worauf er dann, glaube ich, zum Schweizer Trainer vom Jahr geweiht worden ist, wenn ich es richtig im Kopf habe. Etwas, was Wladimir Petkovic in seiner Karriere immer verwehrt geblieben ist. Das ist ja irgendwo auch eine spezielle Randnotiz. Von dem her, wer weiß, wer jetzt auf der Foda folgt. Aber gut, da hat man jetzt ein bisschen Zeit, zum am Schluss irgendwie eine Lösung zu finden, die möglicherweise verhebt. Marcelo Bielsa, sehe ich dort noch.
El Loco.
Also wenn einer die Österreicher kann bändigen, dann einer, der einfach noch ein bisschen verrückter ist.
Vorteil wäre, dass die Österreicher würden ihn nicht verstehen, also nicht...
Gut, er hat ja auch dort
ein Ding. Sprache, sondern einfach seine Ideen nicht verstehen und dann einfach irgendetwas machen, was den Gegner überraschen würde. Mhm. Und das wiederum würde man dann dem Bielsa zuschreiben als quasi genialer taktischer Schachzug. Der müsste dann erklären, dass die machen ja gar nicht das, was sie will.
Nein, das darf man dann
genau
nicht zugeben.
Genau das
ist ja dann Genie.
Ist dann das grosse Geheimnis.
Ja, Bielsa würde ja wahrscheinlich schon tatsächlich mit Übersetzer kommen. Wenn er jetzt irgendwie wie lange ist er jetzt bei Leeds an der Seitenlinie? Schon 3 Jahre wahrscheinlich, 4 vielleicht. So bis am Schluss immer der Übersetzer dabei gehabt, wo seine Gedanken da irgendwie noch auf Englisch nachher umformuliert hat. Ist recht erstaunlich eigentlich für einen Mann, der ja auch, also der ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Ich glaube, der hat einfach gefunden, er will meine Ruhe. Wahrscheinlich wäre es schon gegangen, aber wenn gar nicht anfährst mit dem Blödsinn, dann fragen sie dich auch nicht so viel und eigentlich lebt sich so wahrscheinlich gar nicht schlecht. Bei dem bin ich tatsächlich gespannt, wo er wieder auftaucht. Wird ja dann wahrscheinlich irgendwann Optionen geben. Und ist eine von diesen Figuren, ist ja wirklich erstaunlich in Leeds. Sie waren auch ein bisschen traurig gewesen, wo das nicht, man ist sich irgendwie einig gewesen, dass es nicht geht oder nicht mehr geht. Aber so richtig Freude hat man, so eine richtige Erleichterung ist es gleich nicht gewesen, wo man nachher den Trainer entlassen hat. Das ist ja eigentlich
man
so, ist
noch gern,
selten. Das ist eigentlich einer, wo man hat gewünscht, es hat funktioniert. Das ist wie mit den Italienern. Ich habe mir auch gewünscht, also, ich finde, man kann ja dann die, also ich finde sie ja nicht doof, ich habe es eigentlich noch gern. Aber man kann die ja meinetwegen doof finden, aber ich finde, an einer WM sollten sie dann gleich dabei sein. Selbst wenn man sie, das ist wie die Deutschen für mich, oder? Ich mag zwar Deutschland eigentlich noch so gern sonst und bewege mich dort auch gern, aber im Sport, finde ich, muss es eine gesunde Rivalität geben und es gibt nichts Schöneres, als dann die Deutschen auch irgendwie, ja, zu hassen ist das falsche Wort, aber denen alles schlechte Wünsche sportlich. Aber für das müssen sie antreten, wenn sie gar nicht kommen. Ja, schwitzlos, oder? Also von dem her...
Geht bei den Italienern ähnlich. Vielleicht müssen wir das System ändern und sagen, gewisse Nationen haben einen fixen Platz in diesen Turnieren, was natürlich der Leistungskultur im Gröbsten widerspricht. Aber es wäre natürlich für die Marketing-Experten wäre es... wäre es eine goldige Idee, dass man einfach sagt, die sind gesetzt.
Ja.
Was man jetzt aber mit der Nations League ja auch noch versucht hat. Die Österreicher, muss man sagen, sie sind ja eigentlich in der Gruppe nur Dritte oder Vierte und haben wegen dem guten Platz in der Nations League überhaupt noch die Chance gehabt auf so einen Barrageplatz. Was schon erstaunlich ist bei dieser Mannschaft.
Ja,
aber ja, ich muss auch sagen, dass die Italiener nicht dabei sind, passt mir nicht. Die gehören für mich auch dazu, weil man einfach auch mit denen mitfiebern kann.
Es ist auch immer Drama. Es geht eigentlich gar nicht anders, oder?
Oder sie sind so gut wie bei der EM letztes Jahr, wo es, was haben sie? Irgendwie eine Siegesserie gehabt, wie für 20 Spiele oder noch mehr.
Am Schluss ist dann der Weltrekord.
Nicht mehr verloren haben. Und so etwas und ein Jahr später sind sie raus, oder? Und das ist auch, das zeigt doch auch ein bisschen, dass das dass mit denen auf und ab und hin und her gehen kann. Völlig unberechenbar eigentlich. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Teil vom Zauber von den Italienern.
Ja, also erstaunlich ist aber schon, wie extrem sich die Mannschaft, die ja gewisse Routine hat, das wirft man ja sonst immer vor, dass sie zu alt sind, dass sich die so ins Boxhorn jagen, ja, in so einer engen Entscheidung. Also, italienischer Fußball war ja vorher schon in der Krise gewesen, vor der Euro, wo man sehr überraschend gewonnen hat. Mit denen hat ja in dem Sinn, ja, man kann nicht sagen, es hat niemand gerechnet damit, weil sie haben tatsächlich diese Reihe gehabt in der Qualifikation vorher schon. Und dann hat es geheißen, ja, das neue in Italien. Und der Mancini baut vielversprechende junge Leute aus eher also sag jetzt mal Clubs, also Sassuolo ist ja immer noch Lieferant jetzt auch von starken Spielern, auch jetzt noch gewesen. Also der Berardi, den wir vorhin schon mal erwähnt haben, spielt, glaube ich, immer noch dort. Dass man nachher wieder so irgendwie, keine Ahnung, von diesen Klippen abstürzt, nicht einfach sich irgendwie durchmogelt, wie so eigentlich gute italienische Tradition wäre in so einer Qualifikation, dass es vielleicht gar nicht schön aussieht, aber man organisiert es, dass es aufgeht am Schluss, dass es jetzt auch nicht unbedingt gefördert ist, aber es geht auf. Dass man das nicht schafft, das ist sehr erstaunlich und das lässt wahrscheinlich schon auch darauf schließen, dass es noch gröbere, irgendwo tiefer liegendes gröberes Problem gibt im italienischen Fußball. Aber es ist wahrscheinlich der falsche Ort, um jetzt da in die Tiefe zu gehen. Müsste man mal einen Experten einladen.
Ja.
El Loco, Giorgio Contini oder Davide Gallo oder El Loco. Also einer von den drei Grossen. Einer von den drei Grossen.
Nehmen wir den.
Ja. Formel 1?
Ja, Formel 1, Wahnsinn. Die Regelvolte, die hat voll eingeschlagen. Also das Begeisterung ist also wirklich flächendeckend. Sind alle froh, hat man das gemacht. Die neuen Autos sehen auch lässig aus.
Außer Mercedes wahrscheinlich.
Wuchtig. Die sind nicht so froh. Nein, die haben nicht so freut. Aber so ist insgesamt gut gemacht, muss man sagen. Das ist mal eine Regeländerung. Also, grosszügige Regeländerungen, die Autos funktionieren ganz anders. Aber Mercedes ist überhaupt nicht mit dem klargekommen. Experimentiert im letzten GP, Jeddah, Saudi-Arabien, hat man im Qualifikationstraining
Lewis Hamilton Q1 bleiben hängen, also in der ersten Tranche von diesen drei. Das hat es, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, ich weiß nicht, wenn es das letzte Mal gegeben hat. Irgendwann, wahrscheinlich.
Ja, wegen einem technischen Defekt.
Genau, wo wahrscheinlich die Schaltung nicht funktioniert hat oder so. Ja. Aber das ist eigentlich völlig jenseits vom Vorstellbaren, dass der nicht mindestens in der Top 10 startet, wenn es nicht eben irgendeine Strafe oder ein technisches Problem gibt. Ja.
Ja, das ist nicht der Anspruch, ich glaube, von Mercedes. Immerhin, der George Russell hat es geschafft in Top 10. Auch im Rennen Top
10. Spricht nicht für den Hamilton.
Also im Quali hat man einfach experimentiert an dem Auto. Das haben sie nachher zugegeben. Oder vielleicht war es auch ein Ausreg gewesen, das weiß man nicht. Aber könnte man sich vorstellen, dass man irgendetwas versucht hat, weil offensichtlich die das Hoppeln nicht in den Griff kriegen, also dass das Auto immer wieder aufsetzt. Und durch das müssen sie das Auto höher stellen, dann verlieren sie gleichzeitig Abtrieb, weil der ja vom Unterboden kommen sollte. Und um das wieder zu korrigieren, müssen sie den Heckflügel steil stellen. Also eigentlich verzichtest du auf all die Vorteile, die das neue System bringen sollte. Abtrieb durch den Unterboden. Du musst den Heckflügel, der nicht mehr die Dimension hat, wie er letztes Jahr hatte, am Steil stellen, also so kommst du einfach nie hin, ja. Mhm. Was denn die Lösung ist, irgendetwas am Unterboden muss passieren, dass der Abtrieb hebt, den man generiert durch den Unterboden und das Auto nicht mehr die ganze Zeit aufsetzt. Also der Russell hat selber gesagt, das sei wie Achterbahnfahrt einfach geradeaus. Völlig absurd, aber ich glaube, das ist auch nicht angenehm, wenn du hockst die ganze Zeit.
Ja, vor allem, wenn du 250 km/h solltest Achterbahn fahren, das ist wahrscheinlich. Und noch solltest du tatsächlich versuchen zu steuern. Kann man nicht vorstellen, dass das im Sinn vom Erfinder ist. Nein, wahrscheinlich nicht.
Nein, aber dann hat man einfach daneben gehauen mit dem Konzept. Ich meine, wie unser geschätzter Kollege Roger Benoit auch geschrieben hat, jetzt in diesen Tagen, sie haben natürlich durch die Langzeit vom permanenten Erfolg auch Leute verloren, die nachher andere Herausforderungen gesucht haben. Technikchef, Motorenchef, die gegangen sind und irgendwo auch wieder arbeiten möchten, wo man nicht immer gewinnt. Tönt zwar absurd, aber die Herausforderung ist dann irgendwann einfach nicht mehr da.
Ich glaube, die sind auch abgeworben worden,
oder? Etwas Neues aufbauen sind abgeworben worden, klar, neue Herausforderungen gesucht. Und da zehren sie jetzt schon ein bisschen davon noch. irgendwann ein riesen Fehlschlag. Ich meine, das sind alles Leute, die wissen, um was es geht, auch wenn das Regelwerk sich verändert. Was funktioniert im weitesten Sinn, sollten sie wissen, dass man so grob daneben haut. Ich glaube, da müssen sie am Unterboden einfach etwas verändern. Weil aber die Budget jetzt deckelt sind, kannst du nicht mehr einfach das ganze Auto neu bauen.
Das ist eben super.
Das ist eben absolut richtig. Ja, da musst du wirklich das daraus machen, was du kannst, kleine Veränderungen, aber du kannst nicht mehr einfach während der Saison ein komplett neues Auto bauen, weil du das Budget nicht mehr zur Verfügung hast. Ja. Und genau darum bleibt es eben auch spannend. Also wenn du mal daneben gelangt hast, dann wird dich das die ganze Saison begleiten.
Vor allem, wenn sie es jetzt irgendwie herbekommen, das ist ja dann tatsächlich nochmal die grössere Leistung. Also wenn man von einer eigentlich schlechten Ausgangslage ausgehend das nachher sollte können fixen können, wie du sagst, es gibt ja noch genug schlaue Köpfe, in dieser Garage dort, also auch wenn jetzt der eine oder andere möglicherweise abgewandert ist. Also es ist so ein bisschen die Rückkehr zu dem sportlichen Gedanken, dass man nicht einfach jedes Problem mit Geld lösen kann. Also wir beklagen das ja da eigentlich im Wochentakt bei einer möglichen Sportart, dass nicht alle überall gleich viel Geld zur Verfügung haben. Die Formel 1 ist ja jetzt, also ja, über Jahr, in den letzten Jahrzehnten schon immer mehr in die Richtung gerutscht. Am Schluss hat man Mercedes kam mit viel Geld, Ferrari, wo man sein viel Geld irgendwie, man weiss nicht genau, geschreddert und die Konfettikanone und irgendwie verpulvert hat, oder? Hat schon Spass gemacht, aber nicht wirklich Resultat gebracht. Und Red Bull, wo vorne mitgemischt hat und der Rest hat sich können balgen, was eben, was Platz 3, 4 angeht in der Konstrukteurenwertung. Dass man jetzt, Ferrari kommt wieder, ich glaube, hinten dran gibt es auch den einen oder anderen, vielversprechend Kandidat. Man kann auch in einzelnen Rennen damit rechnen. Dass es wird jetzt wahrscheinlich sowieso eine relativ viel Verschiebungen geben, wenn Teams auch lernen, mit dem Reglement oder mit den Vorgaben von dem Reglement umzugehen und merken, was funktioniert oder nicht. Ich weiss nicht, wer es gesagt hat. Vielleicht weißt du das. Vor dem Saisonbeginn, also jetzt gibt es, glaube ich, etwa 7 Typen von Auto, die Teams gebaut haben. Die 10 Rennstelle. Bis in einem Jahr werden vielleicht noch 2 überleben, weil man merkt, eben, was ist eigentlich die beste Lösung, was können wir machen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Mhm. Also eigentlich ist es eine extrem spannende Zeit.
Ich glaube, das war Michael Schmidt von Automotor.
Ist das so? Okay.
Uns auch bekannt als Mike Hammer.
Genau, Kollege Benoit, sein geschätzt Freund, Kollege.
Der Techniker.
Genau, Technikfuchs. Manchmal ist er, glaube ich, auch sein Chauffeur. Sie sind mal zusammen im Gotthardtunnel gestrandet.
Ja, die sind Europa-Rennen werden es.
Sie sind Pilot und Co-Pilot, genau. Das Duo Infernale. Oh. Zurück zu denen, die schnell fahren auf der Rennstrecke. Also, das Beste, was der Formel 1 können passieren im Endeffekt.
Unbedingt, ob man jetzt Mercedes-Fan ist oder nicht. Es gibt einen Haufen Ferrari-Fan, die zwei schwere Jahre hatten, die leiden mussten. Ja, wie du vorhin gesagt hast, ja, Geld hat man immer gehabt bei Ferrari, Formel 1, aber das Geld ist nicht in die richtigen Kanäle geflossen und die Energie ist auch nicht so gekommen, wie sie jetzt sollen. Da hat man einmal noch versucht, am Motor rumzuschummeln mit
irgendwelchen Durchlass. Das ist richtig aufgelöst worden, was ja, am Schluss gut, war, oder?
Ferrari-Gesetzauslegung gewesen am Schluss, wo man gesagt hat, ja, machen sie nicht mehr, aber weil Ferrari halt dann immer den gleichen Reflex zeigt, wenn man sie tatsächlich bedroht, dann heisst es einfach, ja, dann
machen wir nicht mit,
ja. Genau, was nie passieren wird, oder? Das ist ja auch das, Ferrari gehört dort dazu. Wie eigentlich die Italiener würden an der WM gehören, kann man sich auch nicht vorstellen, Ferrari nicht mehr in der Formel 1, dann fehlt irgendetwas. Gut, sind die zurück, es ist auch ein neues Duell an der Spitze, es ist ja, die Langeweile kennt man sonst nur von der Bundesliga, wo Bayern immer gewinnt, jetzt 8 Jahre Mercedes, ist irgendwann einfach zu trög geworden.
Das ist furchtbar. Man
hätte schon können herausfordern, aber es ist gleich die Dominanz gewesen. Und auch aus dem Grund hat man die Regeln wirklich dramatisch verändert, dass es eben wieder Chancen gibt für andere, zum vorne mitfahren. Was ich eben gut finde, ist, dass es in jedem Rennen auch die Möglichkeit gibt, dass völlig auf den Kopf gestellt wird, weil irgendetwas auch schief geht wegen den neuen Regeln, weil irgendetwas noch nicht verhebt. Das, wie wir schon angedeutet haben, wird dann im Verlauf der Saison wird sich das organisch auswachsen, weil dann Teams genau wissen, was funktioniert, was nicht. Und da gibt es vielleicht wieder eine Annäherung. Aber schön, jetzt auch das Haas kann mitfahren mit dem völlig verrückten Magnus. Und das weiß man, dass der, das ist einer der schlimmsten, glaube ich, auf der Strecke, knallhart gegen sich und gegen alle anderen, einfach mit dem Kopf durch die Wand. Und das ist auch für den Mick Schumacher eine Herausforderung. Letztes Jahr hat er den Mazepin in den Grund und Boden Griff gefahren. Da, ja. Der hat eigentlich keine Chance gehabt. Und jetzt hat er plötzlich einen, der eigentlich draußen war. Jetzt ist er wieder zurück. Und der fährt gerade am Tor am Anfang. Das ist schon das ist auf dem Prüfstand der Schumacher Junior. Und auch Alpha, ich meine, ob man jetzt Sauber-Fan war oder nicht, früh Schweizer, ist es schön, dass das Team überhaupt noch gibt, das hin will und dass die wieder können und Punkte fahren. Ich glaube, das braucht es einfach. Wir haben letztes Mal gesagt, die fahren auf das Podest. Ich bin überzeugt, dass das schaffen, diese Saison. Aber regelmäßig Chancen hat, um mit den Punkten zu sein, nicht immer das 14., 15., wo man da abgebucht hat. Ich glaube, da hat man auch so lustig, dass sie Kimi Räikkönen finden. Absolut grandioser Typ, aber da hat man ein Jahr, glaube ich, zu viel gemacht mit dem Duo Räikkönen Giovinazzi.
Gut.
Gut, ob das Auto dann mit den Piloten jetzt so funktioniert hat, weiß ich nicht, aber dort hast du einfach das Gefühl gehabt, da muss ein bisschen frischer Wind reinkommen. Das wäre sicher mal eine gute Idee gewesen. Aber jetzt haben sie schon 10 Punkte, glaube ich, auf dem Konto, oder 9. 8 und 1, glaube ich, vom letzten. Oder haben sie 10? Ich weiß es nicht mehr. Nein, 9.
Auf Anfang ist man...
In dem Rennen haben sie keine gehabt. Das war vom ersten Bachrein, genau. 9
Punkte. Nein, jetzt ist der Bottas raus und der Joe hat den Punkt doch verpasst. Aber also Bottas war wieder auf Kurs, gewesen, bis er nachher das Auto musste parkieren. Also irgendwo, ja, rundum eigentlich eine positive Bilanz, die Formel 1 könnte ziehen. Dann hat es einfach dummerweise noch einen Anschlag gegeben am Wochenende in Saudi-Arabien auf ein Öllager von Aramco, einer von den so mässig sympathischen auch Sponsoren von der Formel 1. Das ist so ein bisschen der Preis. Also unser Kollege Benoit hat das ja auch geschrieben, online und in der Zeitung bei uns. Das ist ein bisschen der Preis, wenn man sich einlässt auf die Saudis. Dort bin ich schon erstaunt. Also eigentlich ist es erstaunlich, dass das Rennen stattgefunden hat am Schluss. Wenn man sich überlegt, 20 Kilometer von, was weiß ich, irgendwie Monza passiert so etwas, wird dann wirklich am Sonntag gefahren? Bin ich nicht sicher. Oder? Also da werden schon andere Maßstäbe angelegt. Es fließt auch sehr viel Geld, logischerweise, aus Saudi-Arabien an die Formel 1. Das ist für mich so ein bisschen der Wermutstropfen, weil eigentlich wären wir auf dem richtigen Weg. Oder? Aber ich glaube, dort muss man irgendwann mal nachjustieren, weil nachhaltig kann das nicht sein.
Gut, aber dann, wo fährt man an? Also, dort. Man hat Bahrain, man hat Katar. Im Formel 1 Kalender. Also, wir reden hier immer von Sportwashing, aber es klingt, naja. Also, die sind ja nicht nur im Sport fest verankert, die haben auch in der Wirtschaft schon Massnahmen ergriffen, überall in grossen Firmen Anteil übernommen. Man verhindert es ja nicht. Das kommt mir fast so ein bisschen vor wie bei Russland auch. Man hat ja gewusst, was passiert, dass, wenn man das Inlandprodukt von Russland anschaut, dann gleicht die Kurve an Ölpreis. Also, mit was die investieren zu sich in nichts. Weder in die Jugend noch in die Wissenschaft, in Wirtschaft, in Technik, Forschung. Es geht nur um Rohstoff. Also, das zu beenden wäre relativ einfach. Aber man macht es nicht. Warum nicht? Weil wir auf unsere Bequemlichkeit nicht verzichten wollen. Und auf unser Einkommen nicht. Also, ich profitiere von denen wahrscheinlich nicht. Aber,
vielleicht indirekt irgendwo.
Wir haben es hingekommen, wo letzte Woche haben wir darüber geredet, der sich in der Premier League am Pfosten gefesselt hat mit einem Kabelbinder. Aufhören mit dem Öl. Der Kabelbinder ist auch so Öl hergestellt. Ohne Öl können wir nie hin im Moment. Also alles, was wir haben, das Handy, da, die Computer, da brauchst du alles Rohöl dafür, schlussendlich. Basisgrundstoff. Jetzt verzichten wir darauf, dass wir unsere Stuben nicht mehr heizen oder Gott, jetzt wird es im Frühling.
Es wäre jetzt der Moment.
Jetzt kommt nochmal der Wintereinbruch
und nachher kommt der Boykott-Moment.
Dann könnte man sagen, jetzt wenn wir dieses Öl nicht mehr.
Ja.
Und dann müssen wir darauf verzichten, musst aber auch auf die Fußball-WM verzichten. Und vielleicht sagen die Italiener ja jetzt, wir wären eh nicht gekommen, weil wir dagegen protestieren. Auf Katar gehen wir nämlich sowieso nicht. Was man jetzt nicht glauben würde. Aber grundsätzlich, da kannst du irgendwo anfangen. Oder? Jetzt Saudi-Arabien, sollte man eh nicht fahren. Ja gut, aber sie machen es. Also, Formel 1 entscheidet sich dafür, dann braucht es halt ein Signal. Und ich meine, wer könnte das Signal aussenden? Das sind die Fahrer, die könnten sagen, dort gehen wir nicht fahren, fertig. Mhm. Dann werden sie vielleicht entlassen von ihren Rennstall. Das können sich die aber nicht leisten. Weil
das kommt wahrscheinlich auf den Fahrer an.
ja, ich sage jetzt mal, der Latifi zum Beispiel, dann würde man sagen, ja gut, dann haben wir halt einen anderen. Bleiben auch die Autos mal ganz bei Williams.
Aber fließt da nicht, ich weiß es tatsächlich nicht, fließt da nicht noch Latifi Geld bei Williams rein?
Vermutlich schon. Das
ist ja noch relativ, ja,
also mit dem Leistungsausweis.
Aus einer sehr vermögenden Familie.
Muss man fast hoffen für Williams, dass da noch Geld fließt, weil der Leistungsausweis vom Latifi, der ist das letzte Mal entschieden. Also das ist ein Anfängerfehler.
Wo er überreagiert
und gegensteuert. Und dann bricht das Heck aus und er verliert die Karre. Also das ist nicht Hochgeschwindigkeitsfahrfehler gewesen, sondern einfach ein Anfängerfehler. Und das sollte eigentlich nicht mehr passieren. Das war auch nicht im ersten Rennen gewesen. Aber jetzt haben wir das Thema verloren. Formel 1 macht eigentlich fast alles richtig. Nur, sie sollte aber gleich noch schauen, wo sie fahren, oder? Und, weiß nicht, wo fangen wir da an? Eben, dann müssen wir sagen, ja gut, wenn die Formel 1 nicht in Saudi-Arabien fahren, dann sollte die Formel E auch nicht dort fahren. Dort sagt man nichts. Gut. Formel E, dann sagt man, ja, aber man sollte nicht, aber man macht es gleich.
Ja gut, es ist ja nicht so, dass die Formel 1 der einzige Sport wäre, der in Saudi-Arabien,
nein,
zum Beispiel, um bei diesem Beispiel zu bleiben, in irgendeiner Form geschäftlich verbandelt ist. Du nennst die Formel E, man hat auch schon über Newcastle geredet, wo sich hat kaufen vom saudischen Staatsfonds oder mit Saudi-Arabien stark verbandelten Staatsfonds, muss man glaube ich ganz korrekt sagen. Am Schluss ist ja glaube ich auch nicht klar, um was es geht dort. Man hat Boxkämpfe gehabt, schon mehrere grosse, die in Saudi-Arabien stattfinden. Das ist klar, es ist nicht irgendwie ein Supercup, sie ausgetragen worden in Saudi-Arabien aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Das ist nicht ein Formel-1-Problem, sondern ein Sportproblem. Was mir erstaunt ist, dass man dann so abgebrüht ist, dass man, wenn man dann mal dort ist und dann passiert noch etwas, dass man dann einfach zwar Krisensitzungen hat und irgendwie schon auch, also man hat können lesen, oder, dass der ein oder andere Fahrer schon, glaube ich, sehr ernsthaft daran zweifelt hat, ob das jetzt eine gute Idee ist, aber dass man dann am Schluss gleich komplett startet oder komplett 18 startet, aber die anderen beiden sind nicht aus diesen Gründen nicht am Start gewesen, dass man das nachher durchzieht, so 1-1, nachdem so etwas passiert ist, das erstaunt mich dann trotz allem, auch wenn wir wissen, natürlich, dass es ums Geld geht und natürlich ist die Sportwelt nicht so, wie wir naiv linken uns die manchmal ausmalen oder früher mindestens mal ausgemalt haben, aber dass der Mechanismus nicht einmal dann zuschnappt, das hat mich doch erstaunt. Also, weiß es nicht. Bin dort ein bisschen ratlos.
Man hat dann im Formel 1 Zirkus einfach gesagt, es ist sicher. Jetzt ist es sicher. Wenn ich mich dann gefragt habe, wieso ist dann vorher nicht schon sicher gewesen?
Gut, es ist niemandem etwas passiert, was mit dieser Formel 1 zu tun hat, oder?
Ja gut,
kann man argumentieren. Ein
Öllager vom Hauptsponsor, die Luft gejagt. Und dann würde man annehmen, dass das schon im Sicherheitskonzept eine Rolle gespielt hat. Dass eben genau das nicht passiert. Darum würde ich nachher auch nicht glauben, wenn es heisst, jetzt ist es aber sicher. Es ist zwar gerade das Tanklager in die Luft geflogen, aber jetzt ist es sicher.
Ja, das ist eine
Stunde. Wieso haben denn die Forscher können dafür sorgen, dass es sicher ist? Also, natürlich ist das für die eine plakative Aktion gewesen. Man könnte auch, während die da rumfahren, können wir ein Tanklager in die Luft jagen. Also ist es eben nicht sicher. Aber ja, hätten sie dann sollen aufhören und sagen, gut, jetzt gehen wir.
Ja.
Die hätten gar nicht sollen dorthin. Das ist das Thema. Aber natürlich ist das die politische Situation mit den Houthi-Rebellen, die nachher diese Situation nutzen, um eben auf sich aufmerksam zu machen. Und das ist auch schon in Bahrain passiert, oder? Dort gibt es Menschenrechtsverletzungen, wo dann Demonstranten auch versteckt werden, wie in Russland ähnlich, wo aber zum Teil gesehen ist, was heisst, ihr könnt daher fahren, ihr seid Zyniker, bei uns werden Menschen gefoltert und verschleppt und das interessiert euch einfach nicht. Und das ist genau das Gleiche wie beim Fußball auch. Also in Newcastle freut man sich über die Saudis, ja, plötzlich.
Die tanzen auf der Straße.
Die tanzen auf der Straße und auf den Tisch. Und vorher haben die gleichen Leute wahrscheinlich geflucht über Chelsea, weil der russische Oligarch dort quasi sein Geld gewaschen hat und niemand hat etwas gemacht. Und dann kommt es zu einem selber und dann ist es völlig egal, wo das Geld herkommt. Und das ist ein bisschen, so tickt der Mensch halt ein bisschen, oder?
Am Schluss ist es so.
Wenn irgendetwas, was reglementiert, verboten wird, dann findet man das vielleicht richtig, ist jetzt egal, was es ist. Aber gleichzeitig denkt man dann, ja, aber mein kleines Lager, das ich daheim habe, das darf ich schon noch haben, oder? Nein, eben nicht. Also es betrifft dann alle. Das Gleiche ist, da kannst du jedes Thema, Umwelt zum Beispiel, was solltest du machen? Eigentlich solltest du nicht mehr mit SUVs rumfahren in der Stadt. Solltest du ganz kleine Schachteln haben, wo du reinhockst, wo irgendeinen Liter verbrauchen auf 50 Millionen Kilometer, wenn es irgendwie möglich ist. Was die Autobauer, sie stellen immer noch die SUVs her, jetzt ist einfach der Antrieb gewechselt, das ist eine Batterie. Völlig absurd, oder? Also völlig unvernünftig, aber sobald der Mensch auf etwas verzichten muss, vergiss es. Haben wir gesehen bei uns CO2-Abstimmung. Das Benzin könnte teurer werden, machen wir nicht, vergiss es. Was ist jetzt? Bis jetzt ist es gleich teurer, dann haben sie ein anderes Argument gefunden. Oh, der Krieg in der Ukraine, das Benzin ist jetzt teurer. Du kannst sicher sein, es wird nicht mehr billiger, das Benzin.
Das weiß ich nicht.
Auch wenn der Preis wieder fällt. Das ist ein bisschen der Mensch und hat auch seine Umgebung, die Ökonomie. Gier um jeden Preis, Profitmaximierung und so weiter.
Also, aber dort kommt mein Spiritus Rector und Brüder im Geist Jack Willanili ins Spiel, der uns allen unlängst gesagt hat, wie man mit der steigenden Benzinpreise soll umgehen. Er hat erklärt, immer wenn ein Tank halb leer ist, gehst du tanken für $20. Dann bist du etwa wieder bei 3/4. Dann fährst du wieder, bis er halb leer ist, wieder $20. Wo ist das Problem?
Mhm.
Einfach den Tank nicht leer fahren, dann wird es nicht teuer. Ja. Genial. Muss man sich mal überlegen. Ich glaube schon. Einer der grossen Denker von unseren Tagen.
Charles Barkley nebendran. Sehr unterhaltsam. Aber jetzt müssen wir, bleiben wir auf dem Kontinent.
Wir haben den Rang zum US-Sport geschafft.
Barkley und Shaq O'Neal tätig sind. Aber NHL, auf das Eis. Auf das Eis, der Romagnosi. Wahnsinnig. Die Saison, die hat 80 Punkte knackt.
Als Verteidiger
80 Punkte. Als Verteidiger. Die Saison hat 82 Spiele. Man redet so ein bisschen von der magischen Grenze. 80 Punkte. Das bedeutet eigentlich Punkt pro Spiel. Wahnsinnig.
Und es geht ja noch ein paar Matches.
Er ist auf Kurs Hochrechnung. Er gibt mittlerweile rund 104 Punkte. Das wäre sehr außerordentlicher Verteidiger. Okay. Er hat 14 Saisons, glaube ich, gegeben, wo Verteidiger über 100 Punkte gemacht haben. Das sind 11 Mal sind es die beiden gleichen gewesen, der Rohr und der Coffee. Und dann noch drei andere, die es geschafft haben. Der Josi wäre, glaube ich, der sechste Verteidiger, ja, wo das, ja, wo das schafft in der Geschichte von der NHL.
Bei aller Liebe zu Bobby Orr und Paul Coffey, dann schon auch noch sagen, dass die in einer Ära gespielt haben, wo der Goalie möglicherweise nicht ganz so gut war. Auch nicht ganz so dick eingepackt zum Teil. Gut, man ist dafür ein bisschen härter angepackt worden, wahrscheinlich auch als technisch versierter Verteidiger. Aber also ist eine außergewöhnliche Leistung. Das ist jetzt eine sehr offensichtliche Aussage. Es ist wahrscheinlich eine Saison für die Ewigkeit. Ich glaube, das muss man so sagen.
Ja, das ist jetzt schon Meilenstein eigentlich, was der.
Das ist Schweizer, das schafft. Das ist, ich habe das Gefühl, das kommt gar noch nicht so richtig an, da. Also, klar, die NHL ist weit weg, das stellen wir manchmal fest, dass so die Heldentaten von den Niederreiters, Fialas, Meyers und eben auch Romagnosis und wer dann sonst noch sich dort einen versucht, mehr oder weniger erfolgreich, dass die gar nicht
Siegenthaler.
So... Siegenthaler, Hischer. Gibt es ein paar. Ja, Kukan. Wollen wir noch mehr sagen? J.J. Moser.
Sutter.
Pio Sutter, genau.
Und Kurashev.
Was macht eigentlich da Kira Schmid, frage ich mich da.
Du warst mal bei New Jersey im Goal zwischendurch.
Im Moment aber gar nicht.
Im Moment nicht.
Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal gespielt habe. Ja. Ich glaube nicht. Das Weil ist, ich glaube, drei Matches oder so war es. Mit bescheidener Fangquote. Aber ist, glaube ich, auch nicht ganz so einfach dort hinter dieser Abwehr. Als unerfahrener Goalie sowieso. Wo sind wir bleiben stehen? Beim Josi und bei seiner Saison für die Ewigkeit? Nein, das ist phänomenal. Oder? Also, da müssen wir schon, wenn man dann noch bedenkt, in was für einem Team das er spielt. Nashville Predators, das wird jetzt der eine oder andere vielleicht sagen, ja gut, die sind doch erst gerade im Stanley Cup-Finale gewesen. Stimmt, unlängst, was ist es jetzt, also 4 Jahre oder so her, ja, über den Daumen gepeilt, ohne dass ich es nachgeschaut habe. Aber man zehrt noch ein bisschen von dem, aber die Mannschaft hat nicht mehr die gleiche Substanz wie damals. Also mittlerweile ist es schon ein bisschen eine Romagnosi-Veranstaltung. Er ist dort Captain und hat das Gefühl, er lässt die auf seine Schultern oben für oben und organisiert, dass man da eine gute Rolle spielt, ist stark untertrieben. Man muss eigentlich schnell mal wieder die Tabellen nachschauen, wo Predators ja, im Moment genau stehen. Aber das
im Westen ungefähr im Mittelfeld, wenn man das Wildcard-Race
die erste anschaut, Wildcard-Position
ist noch spannend, im Gegensatz zum Osten. Dort kann noch etwas passieren, aber sollten sie eigentlich schaffen. Ich glaube, auch die ganze Zahlenjongliererei und Rekord und so weiter, das sind wir in der Schweiz einfach nie. Wir haben das nie gehabt, wir haben es dann mit der Zeit versucht.
Wir haben irgendwann die Plus-Minus-Bilanz eingeführt. Ja. Das war der Durchbruch gewesen.
Und dann ist blitzartig sind die anderen Statistiken gekommen, die Advanced Stats, wo die Leute zum Teil auch nicht kapieren. Oder? Aber die, ich meine, zumindest die einfachen Zahlen, wie eine bestimmte Anzahl Goal, da gibt es in der NHL die Schallmauern. Oder? Mhm. 50 Goal zum Beispiel, wer 50 Goal erreicht, das ist ausserordentlich.
Episch, ja.
Mittlerweile sowieso. 100 Punkte zum Beispiel, für einen Verteidiger ist schon 80 Punkte.
Also es wäre für einen Stürmer schon gut, 100 Punkte,
sowieso, muss man sagen. Das schaffen die Besten. McDavid, Dreiseitel und so in den letzten Jahren über 100 Punkte, der Rest knapp drunter. Also ein Verteidiger, der über 80 Punkte schafft, das ist einfach Wahnsinn, das muss man wirklich sagen. Das ist eine Riesenleistung.
Jetzt gibt es eine Frage. Norris Trophy, das ist der Preis für den besten Verteidiger, wird alle Jahre vergeben, der NHL. Einmal hat der Josi den schon gewonnen. Gibt es ihn wieder, den Kübel? Ist es ein Kübel oder ist es eine Statue? Ich weiß gar nicht, wie die aussehen. Norris Trophy.
Norris Trophy ist aber irgendwie so etwas Zweistöckiges.
Es ist in der NHL meistens so mehr, genau, recht unhandlich.
Recht pompös.
Aber es macht etwas her und wahrscheinlich ja. Könntest du einen Einbrecher abwehren damit.
Wenn sie kann schlupfen, ja.
Ja gut, als Hockey-Profi wahrscheinlich schon, ja. Ja. Nimm ich an.
Ja, es müsste eigentlich die zweite Norris-Trophy geben. Konkurrenz ist schon, vor allem Cale Makar von
Colorado,
wo ein paar Jahre jünger ist. Auch sehr dynamischer Verteidiger. Vergleich, das ist immer schwierig, oder? Das heisst ja immer, der Beschreib für die Trophy, der Verteidiger, der auf seiner Position am allerbesten ist. Jetzt sagen zum Teil die Leute, ja, was heisst das am allerbesten ist? Ja, nehmen einfach immer den, der am meisten Scorerpunkte hat. Ja, das ist halt ein bisschen, das macht es halt ein bisschen aus. Die Verteidiger, die rein defensiv spielen, ich meine, Jonas Siegenthaler zum Beispiel, hat exzellente Advanced Stats im defensiven Bereich und ist für seine Mannschaft wahnsinnig wichtig. Da könnte einer fragen, ja, gut, ist jetzt der weniger gut als der Josi? Der NHL geht es natürlich auch darum, Marketing zu betreiben, die Leute zu verkaufen. Das schaffst du nicht mit Defensivkünsten, das ist ganz klar. Das sind
wahrscheinlich nicht.
Leute, die Punkte machen, also Verteidiger, die Goal schiessen, einen Haufen Assist, wo Torproduktion auch noch ankurbeln und gleichzeitig noch Captain sind wie der Josi. Ich glaube, das ist das ideale Bild, das du kannst haben von einem modernen Verteidiger. Oder moderner Verteidiger ist einer, der sich am Spiel beteiligt, der in Trashes geht, der gleich gut vorwärts wie rückwärts fährt, sowieso. Wäre das nicht schlecht, wenn man das könnte.
Hilfreich, ja.
Aber ich glaube, das ist schon das moderne Bild von einem Verteidiger. Makar ist auch so einer, mit dem kann man zuschauen. Der umkurvt seine Kollegen auf der anderen Seite, die auch Verteidiger sind, zum Teil wie Slalomstangen.
Er ist hochspektakulär, oder?
Sehr, ja. Er spielt natürlich auch in einer Mannschaft, die im Gegensatz zu Nashville jetzt viel weiter vorne steht in der Tabelle, in der Gesamttabelle. Ich glaube, Nummer 1 in der NHL von den Punkten her. Wirklich auch sehr gute, kompakte, komplette Mannschaft. Also ist es dort eigentlich einfacher, zum gut aussehen? Nashville ist natürlich immer noch nicht, dort unten im Bibelgürtel, wie man so schön sagt, ist nicht wirklich, auch wenn in Nashville selber Hockey sehr populär ist.
Ja,
ich würde
schon sagen, es hat einen rechten Sprung
sehr
gemacht.
Sehr populär, aber im Verständnis vom nordamerikanischen Hockey-Fan findet Hockey vor allem immer noch an der Ostküste statt, in Kanada, im Zentrum Michigan, Illinois, dort Chicago, Detroit und dann vielleicht noch an der Flanke draußen in Kalifornien, wo man sich daran gewöhnt hat. Aber alles, was so mitten drin ist, ist irgendwie...
Ist verdächtig.
Ist ja einfach nicht so wahnsinnig populär. Und wenn du dort spielst, hast du einfach nicht die gleiche Ausgangslage wie einer, der in einem Zentrum spielt, oder? Colorado, auch schon Stanley Cup gewonnen. Ehemals Team in Quebec gsi, immer noch grosse Anhängerschaft hat, einfach eine andere Ausstrahlung noch für die Puristen und die Historie gebundenen NHL-Fans. Darum könnte es schon sein, dass der Makar dort durch einen kleinen Vorteil hat dem Josi gegenüber, aber ich muss sagen, wenn der Josi so weitermacht, dann gehen diesen Leuten auch die Argumente aus.
Gut, Makar hat ein grosses Argument. Er hat deutlich mehr Goal geschossen bis jetzt. Er steht bei 24, hat es vorhin nachgeschaut, ist auf Kurs die 30 Goal-Marke zu knacken, was dann für einen Verteidiger schon außergewöhnlich ist. Mike Green, der letzte gewesen. Saison 2008, 2009, der hat 31 gemacht. Da sind seither aber auch wieder angescheitert. Irgendwie der Brent Burns ist, glaube ich, mal noch näher gekommen zu seinen besten Zeiten. Aber seither niemand. Ich glaube, wenn er die Schallmauer, wir waren vorhin bei diesen Marken, gewesen, 30 Goal für einen Verteidiger durchbricht, dann ja, hat er schon ein dickes Argument. Und dann, was du vorher natürlich gesagt hast, vergisst man gerne. Viktor Hedman möchte gleich auch noch mal ins Rennen schmeissen. Das steht, glaube ich, auch bei etwa einem Punkt pro Spiel. 65 Matches oder so, glaube ich, etwas über 60 Punkte. Also näher an dieser Marke und natürlich defensiv schon nochmal, dürfen wir, glaube ich, sagen, ohne einen von den anderen beiden zu näher zu treten, eine Stufe höher spielt auch mehr Boxplay zum Beispiel, was Josi sehr wenig muss. Wirklich vor allem für die Offensive braucht. Hedman spielt aus. Eigentlich eine Allzweckwaffe. Der war am Schluss, wenn man wahrscheinlich den Begriff ganz korrekt würde auslegen, du hast noch vorher definiert, ein Verteidiger, der einfach der Beste ist auf seiner Position. Und natürlich ist es nicht nur ein Verteidiger, also eben nicht nur der Jonas Siegenthaler im Jahr 2022, nach vorne muss schon auch etwas machen, aber eben auch nicht nur, wobei das Roman Josi jetzt auch nicht gerecht wird, zu behaupten, er hat keine Defensivqualität, das ist auch Blödsinn. Aber so das Gesamtpaket würde ich, und das ist ein langweiliger Pick, weil den kann man eigentlich auch ja sagen, beim Herrn Hedman würde ich den schon noch gerne ins Rennen schmeissen. Also ich glaube, wenn man es ganz ernst nimmt, Viktor Hedman ist jetzt, glaube ich, 4-5 Jahre lang immer Top 3 gewesen, dem Norris Vote. Also, ja, der wird wieder vorne auftauchen. Aber den gönnt.
Ja, das denke ich auch.
Aber den gönnt wahrscheinlich, ja, ein bisschen unfairerweise, könnte dann eben der Hunderter vom Josi oder ich weiss nicht, die 30 vom Makar den Unterschied machen.
Also, ich glaube, wenn der Josi die 100 knackt, dann sind die Fragen beantwortet. Oder der Misch gerettelt, wie man bei uns in der Schweiz auch so schön sagt. Ich glaube, dann gibt es kein Argument mehr gegen den Josi, wenn es überhaupt irgendwelche gibt. Es gibt eigentlich nur Argumente für alle. Und dort muss man halt herausfinden, was ist einem wichtiger. Ich glaube, es spielt schon eine Rolle, wie oft, dass man dann genannt wird, oder? Also, der Hedman in Florida, also Tampa,
ja. Apropos Zentrum, Florida. Hockey-Epizentrum.
Ja, es hat mittlerweile halt auch, es hat zwei Clubs dort, wo Florida mittlerweile auch
beide Panthers, sehr gut, muss man sagen.
Sehr gut spielend, wo Chancen haben auf Stanley Cup, oder? Und Tampa zweimal gewonnen. Das bringt halt Aufmerksamkeit, das ist logisch. Am Schluss geht es auch darum, über wer wird mehr geredet.
Gut, aber ist in
es Tampa gibt ja nachher die
Aufmerksamkeit
Wahl,
so hoch?
Ja gut,
das ist wahrscheinlich Tampa
spielt halt in einer Division. Ja, aber nein, Tampa spielt in der Division mit Toronto, oder? Und Boston. Und Toronto und Boston sind für die Ostküste
eigentlich
die Clubs, die am meisten darüber geredet werden, vor allem bei den Kanadiern. Entweder hasst man Toronto oder man liebt es. In Toronto liebt man Blue Jays, ja.
Die auch.
Mini Baseball.
Das ist einfach ein anderer Sportart.
Mein Baseball Herz drückt wieder durch. Man redet aber vorne und automatisch Tampa ist ein Konkurrent von Toronto. Möglicherweise spielen die in der ersten Playoff-Runde gegeneinander, wenn sie zweit und dritt sind dort. Oder auch Boston und automatisch Florida gehört auch dazu dort. Also nicht der Bundesstaat oder der Gliedstaat, sondern Florida Panthers. Mhm. Also ist das auch schon wieder einen Bezug. Nashville hat den Bezug nicht, wenn du schaust, gegen wer das die spielen. Das interessiert die an der Ostküste eigentlich nicht. Und das Zentrum von der NHL ist halt an der Ostküste oder in Kanada auch noch, aber schon Montreal, Boston, alte Rivalitäten und so weiter. Original Six, oder?
Was also heißt Hedman ist gebucht, in dem Fall.
Ja.
Hervorragend.
Ich hoffe es nicht. Josi hat die Trophy verdient, weil tatsächlich hat man früher schon darüber diskutiert, Erik Karlsson, weiss ich noch, bei Ottawa, die gleichen Argumente, auch nicht ein Hockeymarkt, eigentlich Ottawa ist in Kanada schon irgendwie als Aussenseiter betrachtet, aufgrund vom Besitzer vielleicht. Und ein Verteidiger, der rein für die Offensive zuständig war, wo auch die Norris Trophy gewonnen hat, wo man auch gesagt hat, ja, aber andere sind doch eigentlich kompletter. Ja, nur, aber es macht halt auch Spass, wenn einer so viele Punkte
hat. Erik Karlsson, guter Mann, absolut. Sehr unterhaltsam. Wenn er wieder einen Öpfel isst, während dem Postgame-Interview. Schauen wir noch aufs Schweizer Eis kurz. Wir sind schon wieder
ja, wir müssen,
episch geworden.
Jetzt müssen wir vorwärts machen. Wir müssen aber in Kristallkugeln schauen, ja, weil tatsächlich, weil wir am Dienstag Nachmittag aufnehmen und heute Abend wird gespielt. Aus der Sicht von jetzt. Holt sich jemand Matchböck?
Also das ist, wartet mal, jemand muss das dritte Spiel gewinnen, dann hat er einen Matchböck am Donnerstag.
Ja.
Ah, habe ich jetzt gut ausgerechnet. He.
Absolut.
Ja, Zug wahrscheinlich, ist jetzt langweilig. Ist der neuliegende Tipp, Lugano müht sich wacker, übertreibt es manchmal ein bisschen, wahrscheinlich auch ein bisschen geschuldet der ganzen ja, der Ausgangslage. Man ist unterlegen, mal per se, dem Gegner. Und ja, muss dann halt manchmal zu Mittel greifen, die vielleicht nicht so schlau sind. Aber das ist jetzt der langweilige Tipp. Ich würde dazu noch sagen, Rappi. Die haben jetzt gegen Davos zwar ein bisschen glücklich gewonnen, sind jetzt zwei noch vor in der Serie. Ich behaupte jetzt einfach mal, das ist der Match gewesen, wo der Davoser so ein bisschen den Zahn gezogen hat. Wenn es nicht einmal dann bei unsere Kollegin Nicole Vandenbroek hat es geschrieben, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber es sind über 30 Schüsse zu irgendetwas in den 10 gewesen, also ein deutlicher Unterschied, etwa doppelt so viel fast. Zugunsten vom HCD auch die besseren Chancen qualitativ. Und dann verlierst du gegen Rapperswil. Bist zwei noch hinten in der Serie, musst jetzt wieder auf Rapperswil heute Abend. Ich glaube, Rappi hat die Chance, am Donnerstag den Sack zuzumachen.
Ja, es ist etwas, was man gegen Rappi nicht machen darf. Verzweifelt werden, weil die darauf warten, dass die Konter fahren können. Nebst dem Böckbesitz, was sehr gut managen, eben auch noch können. Also, die dürfen wir also wirklich nicht mehr unterschätzen. Und ich glaube, es ist auch nicht mehr eine Überraschung, wenn man gegen Rappi rausgeht, im Übrigen. Also, der Makel, den muss sich Davos gar nicht geben, weil Rappi ist tatsächlich, die haben Qualität. Also, das ist kein Zufall, dass die so gut spielen und so weit gekommen sind. Andere Möglichkeit, ja, Zug wäre eine Möglichkeit. Biel hat Chance, zum das 3-1 machen. ZSC immer noch, bin noch nicht ganz, den kaufe ich noch nicht, den Club im Moment, wenn ich Fantasy-Owner bin oder so. Ist wahrscheinlich auch Sport, jetzt mit in den Playoffs. Komme ich nicht ganz draus, was das dort, wo das hinführen soll, ehrlich gesagt, mit dem Luxuskader, wie die Mannschaft da schon beschrieben worden ist, wäre nicht ganz schlau draus. Gut möglich, dass Biel dort jetzt durchmarschiert, wenn es den Matchböck holen könnte. Bei den welschen Freunden, Freiburg und Lausanne, sind wir bei 1-1. Dort passiert jetzt heute Abend noch nichts. Also es passiert schon
etwas. Irgendetwas wird passieren. Freiburg wird gewinnen. Gut. Hat letzte Woche schon recht gehabt.
Ja.
Wo du in Lausanne eigentlich den Durchmarsch prophezeit hast.
Ja, wartet mal.
Ja, nein, jetzt hat man ja schon einen gewonnen, Gotteron. Ist näher dran gewesen im zweiten Spiel. Wobei, das ist auch so einer. Da ärgerst du dich dann im Nachhinein vielleicht, dass du den nicht heimtust. So. Ja, keine Ahnung. Aber es wäre ja auch langweilig, wenn wir alles im Voraus schon wüssten.
Eben, wir also, die Kristallkugel haben wir natürlich nicht. Das ist ja nur.
Das ist jetzt, solange das keine TV-Show ist. Wissen das die Leute natürlich nicht. Vielleicht meint jetzt der eine oder andere, wir haben wirklich keine. Aber nein, es ist da recht, immer noch recht kahl, wenn unser Studio.
Es ist schön.
Funktional, ja. aber ja. Ohne Kristallkugeln, würde ohne. Ich sagen. Absolut.
Brechen wir ab. Ja. Gehen wir in den Endspurt, weil zum Nerven unserer Produzenten schonen. Wir sind nicht wieder stundenlang von dem Gräb fesseln. Das müssen wir zuhören und das dann irgendwie noch zurecht schnipseln.
Endspurt.
In 42 Tagen an die Spitze der Welt. Der Scotty Scheffler, ein Mann, der Mitte 20 ist, ausgesehen wie 52, ist neuer Masters-Favorit. Verzeih mir etwas.
Ja, er war ein hervorragender College-Golfer. Diverse Mal Auszeichnungen gewonnen, Trophies und so weiter. Dann Profi geworden, hat ein bisschen gebraucht, glaube 70 Turniere gespielt, bis er zuerst gewonnen hat. Dann aber innerhalb von 42 Tagen 3 Turniere gewonnen. Ist der einzige Profi-Golfer im Moment auf der PGA-Tour, der 3 Turniere gewonnen hat in Saison. Und in rund 10 Tagen das Masters in Augusta. Und er ist jetzt der grosse Favorit dort. Und gleichzeitig hat es aber noch ein Haufen andere junge 20 in den 20 sind, Morikawa.
Sehen die auch so alt aus?
Nein, die sehen nicht so alt aus. Der Norweger, der Viktor Hovland, einer von meinen Lieblingsgolfern mittlerweile. Also 25-jährige eben Scottie Scheffler, Sam Burns zum Beispiel, wo dort auch mal, ähnlich wie in der Formel 1, mal die Hackordnung können aufmischen können. Darf man nicht vergessen, Spanier John Rahm mit Schweizer Vorfahren.
Sagen wir jedes Mal.
Auch noch nicht so alt. Ist jetzt gerade abgelöst worden als Nummer 1 von der Welt. Der wird auch noch so Wörtchen mitreden. Gut, werden wir sehen. Ist aber erst in 10 Tagen das Masters, darum sind wir jetzt noch ein bisschen früher dran. Jetzt schauen wir schnell zurück, auch ungefähr 10 Tage. Österreich verloren gegen Wales und der Gareth Bale ist von der spanischen Kollegen, muss ich fast sagen, von der Presse übelst mitgenommen worden.
Ja. Apropos Golf, meinst
du? Apropos.
Das ist eigentlich, das, was man ihm nachher sagt. Dass er vor allem, wie ist es, Wales, Golf, Madrid, das ist seine Reihenfolge. Oder Golf und Wales ist wahrscheinlich sogar austauschbar. Kommt ein bisschen darauf an, ob Plätze gerade bespielbar sind oder nicht. Ja, man ist natürlich beleidigt. Er ist als Überspieler geholt worden damals. Ja, 100 Millionen gekostet, was man heute so rausballert als Real Madrid. Und hat nachher eine Dreistigkeit, irgendwie das Geschenk nicht zu schätzen. Dürfen bei den Galaktischen spielen. Dann zwischendurch schon auch jemand, der mal einen lustlosen Eindruck gemacht, das muss man fairerweise sagen. Ich glaube, irgendwie hat er sich in die Rolle jetzt gefunden in den letzten Jahren. So ein bisschen eine Mischung aus Darth Vader und irgendwie Troll. Der Spanier auf die Nerven zu gehen, als der, wo das auch nicht juckt, dass man eigentlich das Gefühl hat, der Verballer ist sein Talent. Ja, das mögen sie irgendwie nicht leiden. Aber wir haben ja die dann gern. Jetzt ist ein bisschen die Frage, was macht er? Wenn er jetzt an die WM muss, dann muss er wahrscheinlich noch spielen bis dann. vielleicht lässt er im Sommer dann den Club sowieso noch Club sein und trainiert allein noch für die WM. Wahrscheinlich nicht, aber das wäre jetzt irgendwie etwas, wo man ihm wahrscheinlich auch noch wird unterstellen. Man darf gespannt sein. Wir gehen über nicht tiefer. Super League, die spielen nämlich wieder. Nachdem die Nazi-Pause durch ist, geht es am Samstag mit dem Zürcher Derby weiter. Am Sonntag kommt es zum Verfolgerduell, wo sich muss entscheiden, ob es nachher überhaupt noch zwei Verfolger gibt oder nicht. Basel empfiehlt IB. Deine Analyse?
Da geht es um das internationale Geschäft, vor allem um IB. IB muss schauen, dass sich Lugano vom Leib halten. Die sind dann mächtig auf der Ferse, 45 Punkte beide. Geht um Platz 3. Ich glaube, IB hat den Ernst von der Lage jetzt schon erkannt. Also, das will man sich, glaube ich, nicht durch die Lappen gehen lassen, das internationale Geschäft. Tippi auf einen Sieg von IB in Basel. Einfach, weil es muss sein. Mit der Brechstange hergeführt.
Das muss.
Mut. Wenn wir schon bei den Tipps sind, tippen wir da, schauen wir doch nochmal in die Kristallkugel. Heute Abend Schweiz, Kosovo im letzten Grund. Durchaus freundschaftliche Veranstaltung. Darum würde ich sagen, dass es Fest wird und bleibt ein schönes 2-2.
Das 2-2. Albert Buniaco hat heute bei uns ein 4-4 gefordert. Das finde ich auch nicht schlecht. Wieso eigentlich nicht? Ja, ist ja noch erstaunlich, der Match. Also das Aufhebens, das da drum gemacht wird jetzt. So irgendwie die Aufmerksamkeit verglichen mit dem sportlichen Wert von dem Spiel. Also, es ist ja tatsächlich schön. Es wird wahrscheinlich eine schöne Affische. Es ist eigentlich auch noch lässig, dass der Öffentlichkeit so langsam gemerkt zu haben scheint, dass da etwas passiert ist, oder? Also, dass irgendwie die kosovarische Diaspora in der Schweiz eben ja, nicht eine Diaspora ist, die für sich existiert, sondern einfach mittlerweile längstens Teil von unserer Gesellschaft geworden ist. Das ist etwas Gutes, das ist etwas Positives. Und dass beim Kosovo, was sind 5, 6 in der Schweiz aufgewachsene Spieler mindestens spielen, unter anderem unser geschätzter Freund Bettim Fasli, wo man leider nicht in den Start erwartet.
Glücksbettim.
Also für die Schweizer Nazi sagen jetzt für uns gut. Wenn der Glücksbettim nicht von Anfang an spielt, dann sind wir eigentlich im Alain Gires dankbar, wenn er das wirklich so macht mit der Aufstellung. Jetzt habe ich sehr lang geschwätzt, um auf meinen Tipp herzuwirken.
Schon kein Spurt mehr bei uns.
Es ist ein Clear. Ich glaube, es wird. Es wird dann am Schluss deutlich. Ich glaube, die Schweiz gewinnt klar 4-1. Mhm. Irgendwie so. Zwei frühe Goal und dann wird gewechselt und dann tut sich dann schon da einer der Klassenunterschied auch in der Breite vom Kader niederschlagen und dann gibt es ein 4-1.
Gut.
Versöhnliches Ende von der von dieser Nazi-Pause für die Schweizer Fußballnationalmannschaft.
Gut. Wir versuchen uns nächste Woche daran zu erinnern, dass wir diese Woche Tipps abgegeben haben. Und wenn wir es nicht vergessen, lösen wir die sogar auf.
Und ja, vielleicht vergessen wir es einfach, wenn wir merken, dass wir so weit daneben gewesen sind. Das soll auch schon passiert sein. Wir bedanken fürs Zuhören.
Dankeschön.
Wir bedanken fürs Zuhören.
Wir bedanken uns.
Wir kaufen uns auch noch genau grammatikalisch korrekte Formulierungen.
Ja, wir sind halt nicht fehlerfrei.
Nein, aber das ist auch wichtig, dass die Leute merken, dass wir halt irgendwo auch normal ein Mann vom Volk sind.
Sehr schön.
Volkstribune.
Bis nächste Woche.
Wir verabschieden uns. Ade.